Ganz herzlich grüße ich euch. Genieße den Gottesdienst mit euch hier heute Morgen. Es ist gut, dass wir uns gemeinsam so auf Jesus ausrichten können. Das ist wunderbar. Ich möchte heute Morgen einige Gedanken mit euch teilen, die mich seit langem schon bewegen und umtreiben. Vor ein paar Wochen oder Monaten habe ich zu dem Thema hier gepredigt, was in schweren Zeiten trägt. Und da möchte ich einfach anknüpfen. Vielleicht wird es da auch noch, also es gibt jetzt eine zweite Predigt dazu, vielleicht irgendwann auch nochmal eine dritte oder eine vierte, das weiß ich nicht. Was die Seele genesen lässt. Und ich möchte mit uns gemeinsam einen Text heute Morgen betrachten, den finden wir in 1. Petrus 1, die Verse 6 bis 9. Was die Seele genesen lässt. Nun ist das ja nicht so eine einfache Geschichte. Ich stelle mir das in unserem Leben so vor, dass jeder bei der Geburt ein Seelenauto bekommt. Also nicht, kriegt ja nicht wirklich ein Auto. Ja? Also jeder kriegt bei der Geburt ein Auto, kein Fiat 500, sondern irgendwas. So, und jetzt gurkst du mit diesem Auto hier 70, 80, 90 Jahre durch diese Welt und eckst hier an und schrammst da ab. Und nach 70, 80, 90 Jahren ist das Ding total verbeult und verschrappt. Ja, könnt ihr euch das vorstellen, das Prinzip? So stelle ich mir das mit unserer Seele vor. Also da sind wir auf dieser Welt unterwegs und jeder von uns eckt hier an und schrammt da und wird da beschädigt. Und wie sieht unsere Seele nach so vielen Jahren aus? Deshalb das Thema, was die Seele genesen lässt. Es gibt auch Schrammen, die werden nicht mehr gut. Den Eindruck will ich also gar nicht erwecken. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mit einer Frau hatte, die an einer Freizeit war, die ich leitete. Sie hat ein paar Jahre zuvor ihren Sohn durch einen Suizid verloren. Der war im Jugendalter und sie berichtete mir davon und wie schwer ihr das fiel, damit zu leben. Und da kam so ein anderer Mann daher, der war Reporter und hat auch schon mal ein Buch gelesen, wie es schien. Und er sagte dann, also Trauer muss nach einem Jahr aufhören. Und sie sagte, ich kann das nach einem Jahr nicht. Und er sagt, doch, nach einem Jahr muss Trauer aufhören, sonst wird das überhöht. Ich habe ihm dann irgendwann gesagt, sei einfach still und geh weiter. Und habe bei mir selbst gedacht, wärst du doch still gewesen, man hätte dich für weise gehalten. Ja? Aber jetzt hast du geredet, mein Zeit. Also, ich will nicht den Eindruck erwecken, dass jede Schramme in unserem Seelenauto wieder in Ordnung kommt. Aber ich glaube, dass die Bibel sehr viel darüber zu sagen hat, wie wir mit solchen Bauchlandungen umgehen können. Und da will ich dich einfach mitnehmen. Ich werde dir eine Situation aus meinem Leben schildern. Ja, ich stelle mir das so vor, ich lege mich jetzt also bei dir auf die Therapeuten-Couch und du therapierst mich. Ich skizziere die Situation, von der ich ausgehe. Die ist jetzt nur exemplarisch zu betrachten. Das heißt, ich weiß natürlich, in unserem Leben sind die Bauchlandungen und Schrammen, die wir mitnehmen, oft weitaus größer als die Situation, wie ich sie jetzt schilder. Also ich habe vor 100 Jahren mal in Wolfsburg bei VW den Beruf des Modellbauers gelernt. Und es war im ersten Lehrjahr. Also das, wenn man so einen technischen Beruf lernt, das ist ja fast nur Mathe und, wie heißt das, wenn man zeichnet? Geometrie, danke. Also, Mathe und Geometrie, mir ist das hier noch ein bisschen Fachwissen, aber das war es dann so im Wesentlichen. So, im ersten Lehrjahr, es gibt dann so ein Konstruktionsmodell, wie man ein gleichschenkliches Fünfeck zeichnet. So, also es ging da so um verschiedene Figuren, wie man die konstruiert. Als Modellbauer hat man sehr viel mit Zeichnungen zu tun. So, und ich schreibe die Klassenarbeit dann zu diesem Thema und das ist die Aufgabe, zeichne ein Fünfeck. Und ich mache die Konstruktionslinien, hatte sogar aus Versehen gelernt und konnte das alles. Ja, und denk mir nachher, ach, das sieht so hässlich aus, ich radiere die Konstruktionslinie weg, weil gefragt war ja nur das Fünfeck. Dann kriege ich die Arbeit zurück und von 7% habe ich nur 3 bekommen. Und ich sage, warum? Ich habe doch geliefert. Und dann sagt der Lehrer, du hast aber die Konstruktionslinien wegradiert, die muss ich sehen. Ich ziehe dir Punkte ab. Ich sage, das ist ungerecht. Weil mein Kollege, der saß neben mir, der Lehrer hat die Aufgabenstellung schlecht gestellt. Da stand einfach nur Zeichen im Fünfeck. Und mein Kollege hat seinen Bleistift genommen, ratsch, 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 Fünfeck gezeichnet, volle Punktzahl. Dann sage ich, ich habe kein gleichschenkliches Fünfeck gemalt. Das ist auch nur ein stinknormales Fünfeck. Ich will auch die volle Punkte. Nee, kriegst du nicht. Ich habe gesagt, das ist ungerecht. Dann sagt er, ja, so ist das. Du hast die Konstruktionslinien weggemalt, du kriegst nicht die volle Punktzahl. Und ich habe mich geärgert. Und bis heute ärgere ich mich. Ja, so, also. das ist so eine Schramme auf meinem Seelenauto. Und ich liege jetzt bei dir auf der Couch und lade dich ein, mich zu therapieren. Ja. Und wir wollen das gemeinsam auf dem Hintergrund von 1. Petrus 1 machen. Die Empfänger haben alle gewaltige Schrammen in ihrem Seelenauto. Sie sind in Verfolgung und es zeichnet sich ab, die Verfolgung wird schlimmer werden und sie müssen so eine Ungerechtigkeit, so eine Hinterlistigkeit und Bösartigkeit aus ihrem Umfeld erleben. Und jetzt schreibt Petrus ihnen einen Brief und sagt ihnen, wie sie damit zurechtkommen können und sollen. 1. Petrus 1, was die Seele genesen lässt. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit, was die Seele genesen lässt. Und ich liebe diesen Text so. Ich habe den schon ganz oft bei irgendwelchen Krankenbesuchen und dergleichen gelesen, weil ich hier so viel Verwertbares finde für den ganz normalen Lebensalltag. Also, was die Seele genesen lässt. Der erste Punkt, der mir auffällt, ist Hoffnung. Petrus beginnt mit dem ganz schlichten Begriff dann. Und er wirft den Blick nach vorne und sagt, dann werdet ihr euch freuen. Ja, und wenn wir den Text genau nehmen, die Freude der Hoffnung greift schon in der Gegenwart. Petrus beginnt nicht in der Gegenwart und sagt, das und das ist toll in eurem Leben. Freu dich doch drüber. Nein, Petrus gibt den Menschen Hoffnung und schaut nach vorne und sagt, dann, ihr Lieben, werdet ihr euch freuen. Man kann das ganz schlecht übersetzen, was Petrus hier schreibt. Das Wort, das er gebraucht, meint Freudensbezeichnungen bis hin zum Hüpfen. Also, das stelle ich mir vor. Wir würden uns alle mal so freuen, dass wir hüpfen. Ja, jetzt hätten wir gestern vielleicht zusammen Fußball geguckt, hätten wir das möglicherweise hinbekommen. Ja, aber es gibt auch immer wieder Leute, die freuen sich so mehr nach innen hin. Petrus beginnt damit, dass er sagt, Leute, ihr werdet euch freuen. Und am Ende des Textes geht es noch weiter. Ja, die Freude der Hoffnung wird in der Vollendung noch gesteigert werden. Er bringt das ja auch mit den Worten auf den Punkt, wenn offenbar wird Jesus Christus, Vers 9, ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel des Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Petrus beginnt den Blick zu heben von den Dingen des Alltages, die uns Kummer machen und den Schrammen, die wir mitbekommen haben, die bekommen wir mit. Und er sagt, hebt den Blick. Ja. Freude bis hin zum Hüpfen und das wird sich noch steigern. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Was kann man denn noch mehr tun als hüpfen? Purzelbäume schlagen? Ich kann es dir nicht sagen. Aber die Perspektive ist so bedeutsam. Schau auf das, was Gott für dich und mich bereithält. Ich will das mit einem Beispiel verdeutlichen. Ich habe das hier und da schon mal erzählt. Als junger Mann war ich ziemlich oft in Skandinavien unterwegs. Und einmal setzten wir wieder rüber mit der Fähre. Es gab damals noch keine Brücke. Und es war schrecklich stürmisch. Also ich hatte Angst, aus dem Auto zu gehen, weil der Wind so blies, dass es die Türen einem aus der Hand riss. Und es nahm einen von den Füßen. Ja, und jetzt standen wir vor dieser Fähre bei diesem Sturm. Und die Wellen, die waren so stark, die gingen bis zum dritten, vierten Deck hoch. Und ich dachte, der Kapitän wird doch bei dem Sturm nicht losfahren, aber er fuhr los. Ja. Und ich hatte das Ticket gebucht, ich musste mit. So. Und jetzt kaum legten wir ab, fuhren aus dem Hafen raus, aus dieser Mole, da merkten wir, wie das Schiff durchgeschüttelt wird. Und mir wurde sofort schlecht, und zwar fürchterlich. Ja. Und ich merkte, wie das Essen den Antrag stellt, mich zu verlassen. Also ging ich raus und klammerte mich an der Reling fest und habe nur gedacht, ich muss hier irgendwie durchkommen, irgendwie. Pitsche-patsche nass, weil die Wellen da drüber schlugen. Und zu meiner Freude, ich war nicht der Einzige, der dort stand. Ja, also die Reling war voll von Leuten. Und irgendwann kam jemand vorbei, ich weiß nicht, ob es einer von der Besatzung war oder einer, der da schon mal mitgemacht hat. Und der sagte nur, schauen Sie doch nicht auf die Wellen, schauen Sie auf den Horizont, der bewegt sich nicht. Und ging weiter. Ich dachte, das probiere ich aus, weil schlechter kann es nicht werden. Ja, ich klammer mich also an der Reling fest und schaue auf den Horizont. Mir wurde es nicht gut, aber mir wurde besser. Warum? Weil der Blick nicht auf das gerichtet war, was mir Unwohlsein schafft. Die Wellen, das wankende Schiff, die blassen Leute, die da rumtorkelten. Der Horizont, das ist, womit Petrus beginnt. Dass er sagt, Leute, ihr habt echten Kummer. Euer Seelenauto wird gerade fürchterlich verschrammt. Schau nicht auf die Wellen. Schau auf den Horizont, auf das, was Gott bereithält für dich. Da wirst du Hoffnung bekommen. Das wird dich tragen, bis du dort ankommen wirst. Auf die Freude, die Gott für dich und mich dort bereithält. Einen zweiten Gedanken, der mir auffällt. Traurigkeit. Und das überrascht mich, dass Petrus das hier in dieser Deutlichkeit so fixiert. In der Weise, als dass er sagt, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Man denkt sich, Moment. Nein, die Christen sind doch immer froh. So lesen wir das in Philipper 4, Vers 4. Ja, freut euch im Herrn alle Zeit. Und man denkt sich, es kann kommen, was will. Das Schiff kann noch so schaukeln, dir kann noch so übel sein. Man grinst immer, weil man immer froh ist. Bei Petrus nicht. Das beeindruckt mich, dass er deutlich macht und sagt, Leute, es gibt Phasen, da sind wir in Traurigkeit unterwegs und da gibt es keine Abkürzung. Ja, und mir fällt auch auf, die Freude der Hoffnung im Leid bleibt ein Paradoxon. Das heißt, wie das zusammengehört, die Hoffnung des Glaubens befähigt Christen, Freude inmitten der Trauer und des Leides zu erfahren. Wir müssen die Augen nicht verschließen vor dem, was nicht gut läuft. Manchmal hat man so den Eindruck, also ich sprach vor kurzem mit einem Pastor, das ist so ein Monat her, und er fragte, wie es den Adams so geht, und ich erzählte es ihm, und dann sagte er, das kann doch nicht sein. Also der Philipperbrief gilt doch auch für die Adams. Ich habe ihm dann gesagt, und der erste Petrusbrief auch für Pastoren, tatsächlich. Ja, also wie passt das zusammen? Ja, ganz einfach, der Hoffnungsgegenstand der Freude, der bleibt ja bestehen. Bei all der Traurigkeit, die ohne Frage da ist. Und deshalb können wir auch bei all der Traurigkeit Freude empfinden. Petrus führt das dann noch weiter aus, indem er sagt, die Prüfungen sind ein unvermeidbarer Prozess. Das heißt, es muss sein. Gott will dich geistlich voranbringen und wachsen lassen. Er macht auch deutlich, die Freude der Hoffnung bleibt vom Diesseitigen unberührt. Und er verschließt aber auch die Augen nicht davon, dass er sagt, die Prüfungen, sie bleiben schwer. Es gehört zur Ehrlichkeit des Miteinanders, dass wir Nöte, die uns bedrängen und uns umtreiben, dass wir imstande sind, uns dem zuzuwenden und auch den Schmerz zuzulassen und ihn nicht zu verneinen. Also ich habe es ganz oft erlebt, dass man versucht zu trösten und sagt, du hast beim Fünfeck nicht eine volle Punktzahl bekommen, das ist ja echt traurig. Aber ich kenne jemanden, der hat ein Sechseck gezeichnet, ja, und der hat auch nicht die volle Punktzahl bekommen. Also das ist ja noch viel schlimmer, oder? Man muss sagen, nee, das macht keinen Sinn. Also dessen Sechseck macht mein Fünfeck ja nicht wett. Also der Kummer ist da, ob meines Fünfecks, das ich gezeichnet habe. Und Petrus sagt, lasst ihn zu. Ja. Bis dahin, dass deutlich wird, Traurigkeit und Trauer müssen durchschritten werden. Traurigkeit ist ja eine Folge von erfahrenem Verlust. Und deshalb gibt es hier keine Abkürzungen. Ich will uns ein Buch empfehlen, das ich vor einiger Zeit gelesen habe. Trauer und Traurigkeit müssen durchlebt werden. Dazu gehören im Normalfall folgende Phasen. Martin Grabe schreibt dieses Buch, er ist Oberarzt in einer psychiatrischen Klinik, ein ganz feiner Christ, ich habe mehrere Seminare bei ihm besucht. Und er macht deutlich, wenn wir versuchen, Abkürzungen in der Traurigkeit zu gehen, das wird nicht aufgehen. Bei Traurigkeit gehört dazu, dass wir es zulassen. Was kommt hier auf mich zu, das Realisieren des Trauergegenstandes. Was habe ich verloren? Was habe ich verloren? Jetzt wirst du sagen, 4% habe ich verloren bei meinem Fünfeck, ihr erinnert euch. Aber nein, es ist mehr, was ich verloren habe. Wenn ich so drüber nachdenke, bei der Situation fiel mir auf, ich habe den Lehrer eigentlich ganz gern gemocht. Aber als ich so mit ihm ins Gespräch kam, weil ich seine Beurteilung unrecht empfand, merkte ich im Gespräch, ich bin dem total egal. Ich bin nur ein Schüler von vielen. Ich habe gemerkt, mal wieder, Beurteilung ist so subjektiv. Der Lehrer hätte mir das auch zusprechen können, hat er aber nicht. Obwohl seine Aufgabenbeschreibung ziemlich schlecht war. Ich könnte jetzt auch noch sagen, wenn Beurteilung so subjektiv ist, was macht Schule dann für einen Sinn? Mein Facharbeiterbrief, den ich habe mit dem runden Stempel, was macht der für einen Sinn, wenn Beurteilung so subjektiv ist? Also ich habe ganz viel Glauben an das Bildungssystem verloren, weil dieser Lehrer sich so daneben benommen hat. All das habe ich verloren und es lohnt sich innezuhalten und zu fragen, was habe ich verloren? Und das ist meistens mehr als nur das vorrangig Bezifferbare. Lass mich das noch mit einem Beispiel verdeutlichen. Da sind wir in der Paarbegleitung unterwegs, ein Paar, das wir später dann auch getraut haben. Und ein paar Tage vor der Hochzeit bekommt der junge Mann kalte Füße. Und sagt, du, ich glaube, ich heirate nicht, ich schmeiß das Ding hin. Und ich sage, nee, so schnell schmeißen wir nicht hin, da reden wir erstmal drüber. Los, wir treffen uns von Mann zu Mann und dann reden wir. Und ich frage ihn, sag mal, was ist denn los? Wieso machst du denn jetzt einen Rückzieher? Und er druckt so ein bisschen rum und sagt dann, ach, weißt du, meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich im Grundschulalter und ich bin bei einem Elternteil aufgewachsen. Und ich stelle mir die Frage, was bilde ich mir ein? Meine Eltern, die so gut sind, die haben es nicht geschafft, die Ehe durchzubringen. Und ich bilde mir ein, ich würde das hinkriegen. Was für eine Arroganz. Ich pack das nie. Da habe ich auch gedacht, oh hoppla, was ist hier passiert? Ja. Der Mann hat das, was mit ihm passiert ist durch die Trennung der Eltern, das hat er nie in Gänze durchdacht. Also das hieß nicht nur, ein Elternteil ist nicht mehr da und ich habe die letzten 15 Jahre beim anderen Elternteil verbracht. Nein, er hat da viel mehr verloren. Er hat sein Nest verloren, seine Geborgenheit, seine Beziehungsfähigkeit, seine Fähigkeit, Vertrauen zu schenken. All das hat er verloren, hat er aber nie bedacht. Und jetzt so kurz vor knapp, wo es verbindlich wurde, dann sprang ihn die Trennung seiner Eltern wieder so an. Traurigkeit muss zugelassen werden, durchdacht werden. Was hat das mit mir gemacht? Welche Schrammen hat mein Seelenauto hier mitbekommen? Petrus lädt sie dazu ein. Im Normalfall spricht man in diesem Zusammenhang von Trauerphasen, die zusammengehören. Es hat zu tun mit innerem Aufbegehren. Wenn man eine Nachricht hört, die schlimm ist, der Martin Grabe schreibt da als Mediziner, wenn der Menschen eine schwere Diagnose sagen muss, dass man oft hört, kann das nicht ein Irrtum sein? War die Diagnose nicht falsch? Ja, es gehört oft dazu Aggression und Zorn. Wie soll ich das annehmen? Es gehört dazu Verhandeln. Wie kriege ich das wieder in Ordnung gebracht? Gibt es alternative Heilmethoden? Oder muss ich jetzt nach Indien pilgern und dort Mitglied in einem Ashram werden, um das Schicksal zu meiden? Was kann ich tun, damit alles besser wird? Das sind so ganz normale Phasen, die wir erleben. Ich mit meinem Fünfeck, ich habe versucht, mit dem Lehrer zu verhandeln, aber der lenkte nicht ein. Da habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Ich hätte mich noch beim Rektor beschweren können, hatte ich keine Lust drauf. Ich hätte den Schlafsack ausrollen können vor unserer Schule und einen Hungerstreik treten und sagen, ich gehe erst wieder, wenn ich meine 4% kriege. So, mit Aktivität noch versuchen, etwas zu lenken und in Ordnung zu bringen. Der nächste Schritt für gewöhnlich ist Depression und Niedergeschlagenheit. Und dann folgt Annahme. Annahme meint nicht, es wird gut. Annahme meint, so, das ist jetzt ein Teil von mir. Das ist jetzt eine Schramme an meinem Seelenauto, ja, mit meinen 5%. Und die nimmt mir niemand, diese Schramme. Die bleibt. Das ist jetzt Teil meines Lebens und der Biografie von Eduard Adam. Allerdings sind wir als Christen nicht aufgeschmissen. Traurigkeit kann durchschritten werden und im Glauben haben wir, und das haben wir im Abendmahl gefeiert, in Jesus Christus ganz wertvolle Inhalte, die uns helfen, dass viele von diesen Schrammen in Ordnung kommen, wenn es auch nicht alle sind. Der nächste Punkt, also Hoffnung, Traurigkeit, Sinn. Petrus begründet die Sache hier, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde, als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Sinn ist für uns Menschen so bedeutsam. Warum passiert das mit mir? Und mir fällt auch auf, Petrus liefert hier keine umfassende Antwort, sondern es bleibt nur eine Teilantwort. Wenn wir in die Bibel hineinblicken, dann stellen wir fest, dass die Bibel mehrere Antworten gibt. Und dass wir vielleicht auch die allerletzte Antwort auf die Frage des Leides nicht haben. Aber Petrus nennt hier eine Teilfacette, die hilft zu verstehen, warum handelt Gott manchmal so mit uns. Also mit der Teilantwort, ich will das vergleichen mit unserem Urlaub. Wenn Adams Urlaub machen, ich bin ein unruhiger Geist, ich bin irgendwann zwischen 6 und 7 morgens wach und dann will ich meine Frau nicht nerven, ich stehe also auf, schnapp mir mein Fahrrad und fahre schon mal 20, 30 Kilometer, guck mir irgendwas an. Auf dem Rückweg bringe ich Brötchen mit, dann wecke ich meine Frau, wir frühstücken und genießen den Tag. So läuft ein normaler Tag bei Adams. Wenn du mich jetzt fragen würdest, Eduard, stehst du so früh auf, um Brötchen zu holen? Dann würde ich sagen, nein. Ich stehe auf, weil ich ein unruhiger Geist bin, aber wenn ich da schon mal unterwegs bin, bringe ich gleich Brötchen mit. So, das ist das Prinzip. Petrus nennt eine Teilantwort, ohne umfassend darzulegen, eine Theologie des Leides, warum lässt Gott das so zu? Und es ist interessant, über diese Teilantwort nachzudenken. Er spricht von der Tatsache der Veredelung, die ihr jetzt traurig seid in mancherlei Anfechtung. Und es wird deutlich, er erkennt das an. Es wird auch deutlich, die Absicht Gottes arbeitet er heraus. Wenn es sein soll, es gibt keinen anderen Weg. Gott will, weil du ihm wertvoll bist und er dich veredeln möchte, diesen Weg mit dir gehen. Der nächste Punkt, den Petrus nennt, ist die Begrenztheit. Eine kleine Zeit, das ist natürlich auch schwierig, das festzuhalten. Diese kleine Zeit kann Wochen, Monate oder auch Jahre dauern. Und doch wird deutlich, im Blick auf die Ewigkeit ist das sehr begrenzt. Aber Gott hat etwas vor damit. Er möchte mit dir und mir den Weg so gehen, dass der Glaube veredelt und geläutert wird. Dass er am Ende, wie wir es in Matthäus 25 lesen, sagen kann, gut gemacht, mein guter und getreuer Knecht. Es ist nicht für die Katz. Auch wenn schwere Zeiten sind und wir den letzten Sinn nicht erklären können, erkennen wir doch, dass Gott durch schwierige Zeiten an dir und mir arbeiten möchte. Ich las von einer Untersuchung, die schon ein paar Jahre her, die wurde Anfang der 70er in Israel gemacht. Und zwar wurden dort Frauen interviewt, die hatten alle den Sechstagekrieg erlebt und viele von denen waren sogar in deutschen Konzentrationslagern gewesen. Sie lebten ja Anfang der 70er noch. Und man hat mit Erstaunen festgestellt, dass 29% dieser Frauen von erstaunlich gesunder Psyche oder mit erstaunlich gesunder Psyche unterwegs war. Und nun ging man dem nach, was trägt dazu bei, dass Menschen, die den Krieg erlebt haben, den KZ erlebt haben, dass die nicht vollkommen geschädigt da rausgekommen sind. Und drei Gründe dafür haben sich dann so herausgestellt. Die Verstehbarkeit, was passiert hier, war für viele ein wichtiger Fakt. Dann das Gefühl von Bedeutsamkeit oder Sinnhaftigkeit als zweites. Also was passiert hier, warum passiert das hier mit mir und Handhabbarkeit. Ich finde einen Weg für mich, damit umzugehen. Man hat das dann zusammengefasst in ein Wort, das kein Mensch versteht, Kohärenzfähigkeit. Aber man meint damit im Grunde genommen, gib einem Menschen ein Warum, dann findet er auch ein Wie. Ja, das ist die ganze Kunst. Also Gott lässt uns durch schwierige Zeiten immer wieder auch gehen und lässt manch eine Schramme in unserem Seelenauto zu, weil er etwas bewirken möchte dadurch. Und es zählt bei ihm. Es ist nicht vergeblich, all die Zerrissenheit und die Not und auch manch ein Kummer, den wir ertragen müssen und halten müssen. Deshalb Sinn ist für uns so bedeutsam. Einen vierten Punkt möchte ich herausarbeiten. Der ist so schlicht und so gewaltig zugleich. Jesus. Die Antwort, die die Kinder immer geben. Jesus. Aber achten wir mal hier auf Vers 8. Petrus berichtet ja als Augenzeuge, er hat Jesus gesehen und kennengelernt, aber die Empfänger sind Christen der zweiten und dritten Generation. Und es wird deutlich, Petrus arbeitet für sie heraus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Und er macht deutlich, Jesus ist so bedeutsam, wenn es darum geht, wie bin ich mit meiner Seele unterwegs. Die persönliche Beziehung wird stark gewichtet und er arbeitet für uns heraus. Man braucht einen Menschen nicht zu sehen, um ihn lieb zu haben. Aber was er herausarbeitet ist, Leute, Jesus bedeutet euch so viel. Haltet fest, haltet fest, haltet fest an ihm. Lasst nicht davon, auch wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Entschuldigung. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Also, in meinen jungen Jahren hatte ich eine Freundin, mit der war ich 7 Jahre lang befreundet. Ja, ich zeige euch mal ein Foto von ihr. Ja, nicht ganz so hübsch wie heute, ja, aber immer noch ein Traum. Wir waren 7 Jahre befreundet, sehr zum Kummer unserer Gemeinde. Und mehr als die Hälfte der Zeit haben wir in unterschiedlichen Städten gelebt. Das heißt, einige hunderte Kilometer trennten uns. Ja. Und wir hatten kein Handy zum Anrufen und WhatsApp gab es nicht und Skypen ging auch nicht. Wir schrieben Briefe so für euch, ja, nach alter Väterweise auf Papier, das meint's, ja. Also. Und mir fällt auf, eigentlich ist das komisch. Also zum Teil waren wir auf unterschiedlichen oder in unterschiedlichen Kontinenten unterwegs. Ja. Habe ich meine Freundin lieb gehabt? Ja, natürlich. Aber die längste Zeit unserer Beziehung habe ich sie nicht gesehen. Ging ja gar nicht. Das ist das Prinzip, worüber Petrus spricht. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und er macht dann noch weiter, indem er sagt, man braucht nicht jemanden zu sehen, um an ihn zu glauben. Und das ist das Besondere. Aber dieser personale Bezug, du bist nicht alleine in deinem Kummer. Du darfst die Schrammen an deinem Seelenauto, die darfst du mit mir teilen. Ich bin da, ich gehe mit. Und Petrus arbeitet für uns dann heraus, indem er deutlich macht, in schweren Zeiten spüren wir seine Gegenwart. Und das macht es so kostbar für uns. Und ihr Lieben, das ist eine Botschaft, an die sollten wir uns klammern. Wir haben nächste Woche Baseballcamp. Hier werden viele Menschen uns begegnen, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Welchen Eindruck werden sie mitnehmen von dir und mir, weil sie uns erlebt haben? Menschen, die wissen, Jesus ist bei mir und in all den Dingen, die gut und auch die nicht gut laufen, bin ich nicht allein. Ich darf bei ihm klagen und er geht mit. Ich darf an ihn glauben und ihn lieb haben, auch wenn ich ihn nicht leibhaftig vor mir sehe. Mein letzter Punkt für heute, Gewissheit. Und das beeindruckt mich. Merken wir, wie verbindlich Petrus hier wird in seiner Ausführung. Ja. Dann werdet ihr euch freuen, macht er für uns deutlich. Er führt dann weiter aus, wenn offenbar wird Jesus Christus, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Nicht vielleicht, man liest hier kein Konjunktiv heraus. Möglicherweise, eventuell würde das so kommen. Es ist auch kein Leistungsgegenstand genannt, nach dem Motto, die Besten von euch werden es hinkriegen, die Klügsten oder die, die am schönsten singen ja. Oder die, die meisten Bibelverse auswendig sagen können. Petrus lässt keinen Zweifel daran, ihr werdet Jesus Christus sehen. Und ihr habt die volle Gewissheit, dass ihr bei ihm ankommen werdet. Und das beeindruckt mich so. Was mich am meisten an diesem Text beeindruckt, ist dieser Ausdruck der Seelenseligkeit. Das ist so ein typischer Bibelausdruck, habe ich den Eindruck. Wer versteht denn das? Ich will versuchen, das für uns ein wenig zu erklären, weil das für mich so existenziell ist in der Art und Weise, wie gehe ich mit meinem verschrammten Seelenauto denn um? Also wenden wir uns im Text zu. Ich will hier nochmal ein Buch empfehlen, das habe ich jetzt vor 2 Wochen gelesen. Die Seele des Leidens und was mir da so gut gefällt, ist die Art und Weise, wie Seele beschrieben wird. Die erste Definition habe ich dann diesem Buch hier entnommen. Mir gefällt das sehr gut, wie der Verfasser Thomas Harry dann für uns herausarbeitet. Seele oder das Wesen Mensch wird nach 1. Mose 2 für uns definiert, indem der Text dann deutlich macht, da machte der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch eine lebendige Seele. Also, was ist damit gemeint, wenn Petrus sagt, das Ziel eures Glaubens, das Herrlichste, was ihr euch denken könnt, ist der Seelenseligkeit. Unter Seele ist das hier zu verstehen. Ich will versuchen, das ein wenig aufzudröseln für uns. Denn mir fällt auf in diesem Text, Gott nimmt Staub, also Erde. Erde meint das niedrigste Element. Und als ich das las, musste ich so schmunzeln. Ja. Warum nimmt Gott Erde? Also es wäre doch viel schöner, hätte er Metall genommen. Also ein Edelmetall, Gold oder Silber. Da könnten wir sagen, wow, wir machen echt was her. Oder wenn schon nicht Gold oder Silber, dann wenigstens Holz. Ja. Also Mahagoni oder Eiche oder meinetwegen auch Kiefer. Das hat alles ja noch einen gewissen Wert. Aber Erde, das ist ja unverfügbar oder unbegrenzbar vorhanden. Du bist auf diesem Planeten noch nie einen Schritt gegangen, ohne dass Erde drunter war. Also manchmal war Teppich zwischen. Ja, aber das meint es. Staub, das Niedrigste, was du dir denken kannst, ist Teil unseres Wesens. All die Vergänglichkeit, all die Unvollkommenheit, all die Bösartigkeit. Wir sind manchmal entsetzt über Menschen, von denen wir oder auf die wir vielleicht große Stücke gesetzt haben. Und dann enttäuschen sie uns, weil sie so bösartige oder hinterlistige oder falsche Dinge tun. Es hat damit zu tun, wir sind Erde. Das niedrigste Element. Plus Atem Gottes. Das edelste. Das höchste Element, das wir uns denken können. Hier kommt Ewigkeit, hier kommt Leben, hier kommt Verbindung mit Gott rein. Also wir Menschen sind eine Kombination, so stellt die Bibel uns dar, aus dem Niedersten und dem Edelsten, was es gibt. Und das steckt in jedem von uns drin. Ganz, ganz Edles hast du. Aber auch ganz, ganz Niederes. Jeder von uns. Wir lernen das so mit der Zeit, das zu kaschieren, dass die Leute meinen, ich bin immer nur edel. Also ich ja schon, aber die anderen. Ja, nein, natürlich nicht. Also ihr versteht, was ich meine. All das spielt mit rein. Und eine dritte Facette kommt noch mit rein. Und die finde ich überaus beeindruckt. So war der Mensch eine lebendige Seele. Das Wort für Seele kann man auch ganz schlecht übersetzen. Es hat eine Doppelbedeutung, das habe ich auch schon mal irgendwann in der Predigt hier genannt. Seele meint sowohl die Kehle als auch den Mensch in seiner Existenz. Also Kehle deshalb, weil es deutlich macht, solange hier etwas durchgeht, existierst du. Wenn hier nichts mehr durchgeht, existierst du nicht mehr. So zerbrechlich sind wir. Wir haben das Niederste, wir haben das Edelste. Und wir haben eine ganz große Bedürftigkeit, so sind wir. Und diese Kombi nennt die Bibel Seele. Also Bedürftigkeit, ich versuche das zu erklären. Da esse ich Mittag und genieße ein Schnitzel und kaum habe ich es drin, dann denke ich schon darüber nach, was gibt es denn zum Nachtisch? Habe ich den genossen, dann denke ich, ach, jetzt ein Käffchen wäre doch nicht schlecht. Ja. Und kaum habe ich das Käffchen getrunken und wieder ein paar Stunden gearbeitet, dann denke ich, oh, jetzt wieder ein Abendbrot, wäre doch gar nicht übel. Also, was die Bibel uns sagen will mit diesem Nefesh, mit dieser Bedürftigkeit, ist, das Auge sieht sich niemals satt. Der Magen isst sich niemals so satt, dass er sagt, das reicht für den Rest des Lebens. Unsere Lunge atmet sich niemals so satt, dass sie sagt, das brauche ich nicht mehr. Versuch das mal, dass du sagst, ich atme morgens einmal tief und das reicht mir bis nächste Woche Dienstag. Wird's nicht, dann bist du tot. Also wir sind so ein zerbrechliches Wesen, so bedürftig. Ja, ich zucke immer zusammen, wenn Menschen sagen, in Jesus werden all meine Bedürfnisse gestillt. Dann denke ich, na dann hör doch mal auf zu atmen bis nächste Woche Dienstag, dann sehen wir das. Das hat Gott gar nicht vor, weil das Teil unseres diesseitigen Wesens ist. Verstehen wir die Besonderheit? Das sind wir, das meint die Bibel, wenn Petrus sagt, der Seelenseligkeit, die Seele. Das bin ich. Und aus der Perspektive, die die Bibel zeichnet, in 1. Mose 2 wird deutlich, wir haben nicht eine Seele, sondern wir sind eine Seele. Das Edelste, das Niederste und ganz viel Bedürftigkeit und Zerbrechlichkeit, das sind wir. Der Seelenseligkeit, ja, ich komme nicht umhin, das Wort Seligkeit auch noch zu definieren. Das will ich ganz kurz machen, weil mich das so über die Maßen beeindruckt, mit welchen schlichten Worten die Bibel hier so viel auf den Punkt bringt. Seligkeit kann man nicht übersetzen, das Wort. In einigen Übersetzungen steht die Errettung der Seelen oder die Errettung der Leben. Und das, ja, das weist alles in die richtige Richtung, aber es trifft nicht so ganz. Ich projiziere euch mal einen Text. Das ist die Geschichte von der blutflüssigen Frau, die zu Jesus kommt und nun Heilung wünscht. In diesem Text steht dreimal das Wort Seligkeit. Findest du das? Das ist eine rhetorische Frage. Ja, lies das mal für dich durch. Dieser Text hilft uns zu verstehen, was ist denn gemeint mit der Seelenseligkeit. Ich deck's auf. Also, ich könnte übersetzen, die Frau denkt sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, so werde ich selig. Da wandte Jesus sich um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich selig gemacht. Und die Frau wurde selig zur selben Stunde. Steht überall das gleiche Wort. Und da merkt man schon, selig meint, was nicht in Ordnung ist, kommt in Ordnung. Das meint es. Was nicht heil ist, wird heil. Es gibt dieses wunderschöne alte Wort über Jesus, das liebe ich, dass man sagt, Jesus ist der Heiland. Nicht nur der Retter, der mir ewiges Leben schenkt. Er ist der Heiland, der Dinge in Ordnung bringen möchte. Und wenn Petrus spricht von der Seelenseligkeit, da meint er, ich in all meiner Gebrechlichkeit darf in Gottes Gegenwart kommen und darf dort heil werden. Und das ist der Fokus, den Petrus uns mitgibt, wenn er über Seligkeit spricht. Er gibt uns dadurch mit, wir werden teilhaben an seiner Vollkommenheit. Unsere Bedürftigkeit wird in Gottes Gegenwart gestillt werden. In seiner Gegenwart werden wir nichts vermissen. Das finde ich so hervorragend. Also dieses zerbrechliche und bedürftige Wesen, in Gottes Gegenwart wird es satt werden. Kein Schnitzel, kein Nachtisch, kein Wochenende, kein Feierabend, kein Urlaub wirst du vermissen, kein Magenmedikament, nichts. Die Bedürftigkeit wird gestillt werden, des Wesens Mensch, wenn es in Gottes Gegenwart ist. Und das implizieren all die Stellen, die von der Ewigkeit sprechen. Und das finde ich so wunderbar. Und das muss nicht nur im Glauben angenommen werden, sondern dieser Text macht uns auch deutlich, Gottes Heil ist leibhaft. Wir erwarten des Leibes Erlösung und auf einen himmlischen Leib. Es wird genauso erfahrbar sein, wie wir das Leben jetzt für uns wahrnehmen und für uns festhalten können. Es wird heil werden in Gottes Gegenwart. Und ich muss da manchmal schmunzeln. Ja, meine Frau und ich, wir diskutieren manchmal und dann sagt sie mir, also irgendwie nervt mich das, dass wir im Himmel nicht mehr so verheiratet sein werden wie jetzt. Und ich grinse dann immer in mich hinein. Ja, also ich glaube, dass wir uns im Himmel kennen werden, aber wir werden einander nicht mehr bedürfen. Weil alle Bedürfnisse in der Gegenwart Gottes gestillt sein werden. Meine 4%, die ich bei meinem Fünfeck verloren habe, sie werden mich nicht mehr nerven. Warum? Weil die Bedürftigkeit von uns Menschen in Gottes Gegenwart erfüllt sein wird. Das meint Heilwerden, das meint Seligkeit. Und Petrus gibt es dann so mit, dass deutlich wird, bei den Empfängern sollte der Körper und die Seele auch vom Leben geschunden und von Verfolgung gekennzeichnet werden. Die Gegenwart Gottes wird in einem unversehrten Leib und in heiler Seele erfahrbar sein. Ich weiß nicht, wie dein Seelenauto aussieht. Bei einigen kann ich es vermuten. Bei den Jungspunden hier, meine Zeit, was habt ihr schon erlebt? 4% verloren. Ja. Aber da sind auch Leute, die bringen echte Schrammen in ihrem Leben mit. Und echte Beulen. In Gottes Gegenwart werden die nicht mehr von Bedeutung sein. Unser Seelenauto wird makellos sein. Und das finde ich so bewegend. Was die Seele genesen lässt. Diese 5 Stichpunkte. Ich wünschte mir sehr, dass wir sie mitnehmen für die nächste Woche. Wenn Menschen uns begegnen beim Baseballcamp, dass sie hier Personen erleben, die erfahren durften, wie es ist, wenn Gott die Seele heil werden lässt, genesen lässt. Ich wünsche mir auch, wenn du hier sitzt und den Eindruck hast, mein Seelenauto ist ja total verbeult. Nimm dir die Zeit, denk das für dich durch, deine Traurigkeit, dein Verlust, was hat das mit dir gemacht? Sprich das mit dem Herrn durch. Such dir jemanden, wenn es nötig ist, mit dem du darüber reden kannst, dass du den Verlustgegenstand umreißt, dass du Traurigkeit zulassen kannst, wie Petrus das hier auch benennt, und dass die Seele in Gottes Gegenwart Heilung erfahren darf. Das wünsche ich dir und mir. Amen.